Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute mit einer kleinen, ich würde sagen, logistischen Herausforderung. Naja, du bist mir ungefähr 4 Meter weit weg.
Hi.
Hi, es ist ein stranges Gespräch hier.
Wir haben ein neues Kabel.
Wir haben ein sehr langes neues Kabel.
Es erlaubt mir endlich mal ein bisschen Abstand zu nehmen.
Ja, und die Tonqualität müsste sich jetzt wieder verbessert haben zum letzten Mal. Wir haben ein neues Kabel. Es war aber ein Kabelbruch beim alten Kabel. Und da wir im Raum...
Wer da wohl dran Schuld hatte.
Ich weiß nicht, was du meinst. Und dadurch, dass wir jetzt gerade im Raum aufnehmen müssen, wo das Problem ist, dass Lennart seinen Schreibtisch gerade mit seinem Computer braucht, aber das Sofa, wo ich sitze, wirklich literally 4 Meter im Raum verteilt ist, führe ich gerade ein Gespräch über den ganzen Raum hinweg.
Ich finde super.
Auch mal ein bisschen Abstand.
Ja.
Okay, dann lass uns doch mal loslegen. Was gibt's so allgemein Neues? Was hast du so, was ging so ab?
Ja, ist der typische Post-Tour de France Blues, der durch die Tour de France Femme. Ja. Avec Swift,
ja.
Heißt es ja, glaube ich.
Das ist richtig.
Ein bisschen gemildert wurde, aber jetzt so ein bisschen reinkickt, würde ich sagen.
Ja. Irgendwas zwischen Tour und Vuelta.
Irgendwas zwischen Tour und Vuelta. Die Vuelta beginnt aber auch relativ bald schon, weil ich merke ja jetzt schon irgendwie so, die letzten Teambestellungen kommen bei uns rein, so, ey, wir müssen das irgendwie zur Vuelta haben. Ja. Ich denke so, hä? Die
chill.
Tour ist doch gerade,
das genau, dauert doch noch.
Mal. Die Vuelta ist doch immer voll spät im Jahr und dann merkst du, yo. Ist bald schon wieder die letzte Grand Tour.
Ja.
Plus, was irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist, auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich es schon gesagt, normalerweise am 1.8. große Transfer-News-Schlacht. Und das ist nicht mehr so krass dieses Jahr.
Das ist richtig.
Weil nicht alle so auf diesen 1.8. warten und dann da loslegen.
Ja.
Und jetzt kommt irgendwie so relativ wenig. Also es ist schon ein bisschen was passiert, das muss man
auch sagen.
Das
mit Remco zum Beispiel, aber sonst, das haben wir ja vor 3 Wochen schon diskutiert.
Da haben wir schon ein bisschen diskutiert. Ich bin echt neugierig, wie sie das jetzt machen wollen.
Ja.
Und
glaubst du, Roglic nächstes Jahr Israel? Abschiedsjahr?
Da haben wir auch schon mal gewitzelt, glaube ich, dass das der typische Ort wäre, wo man hingehen könnte für einen Rentenvertrag. Ich habe aber 2 Gerüchte gelesen.
Ja.
Ich kriege sie aber gerade nicht mehr zusammen. Ich glaube, ein Gerücht war tatsächlich sogar Cofidis.
Ah ja, okay, aber es ist gleich in grün. Also.
Weil Cofidis gerne Punkte braucht, also Punkte
gerne
haben
Punkte
möchte.
Braucht, ja.
Gerne Punkte braucht. Wäre das für die tatsächlich ein ganz guter Transfer.
Mhm.
Du musst es aber auch erstmal bezahlen können, ne?
Ja, na klar.
Und
Israel kann es bezahlen, Astana weiß ich gar nicht.
Astana kannst du vielleicht auch bezahlen, aber willst du dir wirklich nochmal so einen Astana-Trip antun als Roglic?
Also ich hatte die Tage jetzt auf Instagram einen Typen, der so ein paar Rennen einordnet und mal mehr, mal weniger eine gewisse Expertise. Der ein oder andere, der hier zuhört, dem wird es wahrscheinlich auch schon mal entgegengerutscht sein und der hat sich ein bisschen hypothetisch darüber mal geäußert, überlegt, wie wäre das Trio Remco, Lipo und Roglic. Und er sagt halt, keiner von den drei einzeln ist in der Lage, aktuell ja Pogacar zu übersteigen, also besser zu sein als Pogacar.
Ja.
Auch in Vingegaard dieses Jahr war nicht besser als Pogacar. Die drei sind näher an Vingegaard dran, jeweils als Vingegaard an Pogacar dran ist. Das heißt, es wäre möglich, wenn, oder anders, Nummer eins. Für Vingegaard
findest du?
Was?
Findest du?
So sagte er, so sagte er.
Zu also, dritt oder einzeln?
Zu dritt. Und das Ding ist halt, er sagte,
okay, Remco,
er sagte Folgendes. Er sagte, das ist vielleicht, ne, sehen wir mal vom gleichen Szenario aus, Pogacar ist wieder fit, aber es wäre vielleicht die einzige Lösung, wir erinnern uns damals noch, als Pogacar geschlagen wurde und Roglic, Jonas 1-1 Attacken, ob das einzige Szenario wäre, ein Pogacar zu schlagen, wenn du in der Lage wärst, mit einem Team dagegen anzukommen.
Es ist doch das Gleiche, als würdest du sagen, lass doch einfach 100 Lennarts und Lukas den Pogacar attackieren, dann denkt er sich halt immer noch.
Ja, ich sag auch gesagt danach mit einem Gespräch mit anderen, ja, die Herausforderung ist halt, dass in Woche 3 alle auch noch in der Schlagreichweite sind und nicht schon jeweils 3 Minuten haben, weil dann brauchst
du musst halt auch einfach schneller fahren können als der. Das ist doch die ganz simple Problematik. Entweder bin ich einfach noch nie schnell genug berghoch gefahren mit Teamkollegen und habe am Berg irgendwie taktisch agieren können, aber es ist doch nur ein Fakt, wenn der Typ einfach 10, 15 Watt mehr hat als du, dann wird es ja auch da einfach schwierig, den zu schlagen, weil der kann ja im Worst Case selbst auf Attacken einfach reagieren, indem er ein konstantes Tempo fährt, beziehungsweise das macht es ja so schwierig. Er hat ja immer noch einen da, meistens einen Almeida, den du auch nicht abstellst. Das heißt, selbst wenn jemand attackiert, du attackierst in dem Fall ja dann nicht Pogacar, sondern attackierst Almeida.
Ja, das ist richtig.
Also,
und ja, die Frage
ist. Dann hängen alle im Windschatten. Dann denken sich alle so, ja, okay, ich fahre jetzt hier, du hast es ja ausgerechnet, ein paar Watt weniger als Almeida vorne im Wind fahren muss. Und wir haben jetzt gerade Roglic geschickt, der Almeida fährt zu Roglic zu und sind immer noch alle in Anführungsstrichen frisch.
Ja.
So.
Das Ding ist halt einfach, dass jeweils Lipo, Roglic und Remco jetzt in den letzten Jahren ja nicht wirklich. Die haben sich jetzt, die haben alle keine Teamkollegen wirklich gehabt, die jetzt sich gegenseitig zu dritt theoretisch, man müsste eine klare Linie fahren, ist ja die Frage, ob das bei alle drei mitspielen würden. Und der Typ sagte halt, und das fand ich jetzt nicht ganz verkehrt, ob Roglic nicht einen Abschluss machen würde und sagt, ein Jahr und ich stelle mich in Dienste einer weiteren Generation, nehmen wir jetzt Remco an Lipo, ist ja die Frage, ob er das machen würde. Aber das wäre gründend ein besserer Abschluss vielleicht, als zu sagen, ich gehe jetzt noch für ein Jahr nach Israel.
Für wen? Für welche? Also
für Roglic Aura.
Für Roglic Aura.
Ja, ja. Nicht für sein Ego, aber für seine Aura.
Und für seinen Geldbeutel auch nicht.
Naja, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Aber so funktioniert der Sport halt nicht.
Ja, lustigerweise habe ich mir heute die Frage gestellt, ich habe die Tage mit einem von Ineos gesprochen, der irgendwie sagte, ja, hier mit Egan, bei der Vuelta Burgos. Da habe ich gesagt, okay, fährt Burgos, habe ich mal geguckt, was er geworden ist. Und gestern irgendwie so Zehnter in der Bergankunft oder so geworden.
Ach, ja, okay.
Wo geht es eigentlich für den hin? Der hatte einen ganz guten Giro. Mhm. Und dann habe ich halt gesehen, der hat auch bald irgendwann hat er tatsächlich mal Vertragsjahr, wo ich dann auch dachte, also nach 26 hat er Vertragsjahr.
Ja.
Wo geht's hin für jemanden, der ist auch 28 jetzt, der wird 29 im Jahr 2026 im Januar.
Geht auch noch, also.
Geht auch noch, total, klar. Aber der ist, so was ist der nächste Schritt für ihn? Weil der kriegt ein gutes Gehalt bei Ineos. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie den für das gleiche Gehalt verlängern. Dann dachte ich mir so, den sehe ich nicht bei Wismar.
Nee.
Aber der könnte zu UAE gehen und nochmal so einen richtig schönen Rafael Maika, zweite Frühling, wie so einige, boah, ich glaube, da könnte der ein richtig, richtig mieser Helfer sein.
Egal, nachher bei Movistar.
Ja, das habe ich auch gedacht, das ist aber irgendwie naheliegend, das finde ich auch total, finde ich auch total lame, aber so UAE, so ein UAE-Egan, den du so ein bisschen so mit so einem Tun nochmal durch die Gegend
scheppern lässt. So ein UAE-Egan, der jetzt auch nicht den Pressure hat, dass er irgendwie selber performen muss, sondern halt einfach nur von vorne fahren.
Das ist das einzige Team, was dir dann annähernd irgendwie das gleiche Gehalt zahlt für eine Helferrolle.
Ja. Egan fährt Vuelta.
Ja. Ich finde es mega geiler Fahrer, fand es richtig cool, wie er in Giro gefahren ist. Das ist irgendwie der siebte Platz, war am Ende gar nicht so das, was ich in Erinnerung hatte. Also ich wusste, dass er siebter geworden ist. Ja. Aber so der ganze Eindruck von ihm war viel positiver bei dem Giro irgendwie, weil er attackiert hat. Und mal gucken, wo es hingeht. Aber durch Zufall bin ich auf dem Profil gelandet und habe mich halt gefragt, so, wo geht's für den hin? Der ist sein ganzes Leben bei Sky oder Ineos gefahren.
Stimmt.
Außer die ersten zwei U23 Jahre bei Antoni Giocattoli. Aber da dachte ich mir so, das ist auch so einer, wo ich sage, wird echt spannend, die
Werdegang
zu sehen.
Das ist echt interessant, weil es auch, wir haben ja schon mal häufig darüber diskutiert und jetzt wir führen es heute nicht zu weit aus, wenn wir demnächst, glaube ich, mehr Transfer-News haben, können wir mal eine gesonderte Transferfolge machen, aber es ist ja dieses Hypothetische, was passiert, wenn, also was sind die Folgeszenarien, was sind die Folgeentscheidungen oder möglicherweise die folgenden Änderungen eines Teams, wenn du halt solche Fahrer halt holst.
Ja, es gibt schon noch ein paar Transfer-News, also aber noch nicht so ganz irrelevante. Dylan van Baarle hatten wir vielleicht auch schon mal genannt zu Sudal Quickstep. Dann Jasper Stuyven zu Sudal Quickstep.
Haben wir auch gesagt, glaube ich schon.
Und bei dem Team, das geht jetzt halt wieder ganz klar Richtung Klassiker, wo sie vorher immer waren.
Ja, ja,
Klassiker-Sprinter haben.
Ja, vor allem, wenn es Remco jetzt weggeht.
Remco ist weg, so, dann brauchst du dir das mit diesen Grand Tours auch nicht mehr antun. In dem Sinne, dann fährst du wieder die Klassiker schnell.
Ja, ganz kurz, und wenn noch irgendeiner sagt, warum holen sie jetzt Remco, wenn sie Lipo hatten oder haben? Leute, das ist jetzt auch nicht nach der Tour erst entschieden worden. Also so ein Deal, das war mit Remco jetzt auch nicht. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob sie es anders entschieden hätten, aber ich habe so ein paar Mal gehört, ja, warum holen sie jetzt einen Remco? Lipo war doch voll gut, war doch besser als Remco. Mhm. Ja, die Entscheidung war ja vorher schon da. Also das kommt ja nicht mal eben während der Tour.
Also ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen. Ja. Das Ding läuft ja schon seit Ewigkeiten.
Ja, klar.
Also das wusste man auch, dass es seit Ewigkeiten läuft. Und im Prinzip irgendwann vor der Tour haben sie halt gesagt, so entweder wir einigen uns jetzt hier oder wir landen halt vor Gericht und wir klagen den da raus.
Ja.
Ja, also der hat wohl Anfang des Jahres gesagt, er möchte den 2026 nicht mehr in dem Team fahren und ab dem Zeitpunkt war es halt irgendwie, war es halt klar. Ja, es macht irgendwie nur so halb Sinn, aber Remco ist halt auch nicht nur einfach ein Fahrer fürs GC, sondern Remco wird auf absehbare Zeit sehr viele Zeitfahren auch gewinnen können, was für Specialized super wichtig ist.
Ja.
Specialized hat ja jetzt auch in diesem Jahr eigene Bekleidung entwickelt, haben natürlich ganz viel Zeitfahr-Equipment. Das ist für die wichtig, dass sie den schnellsten Zeitfahrer haben. Und natürlich einfach die, das Medieninteresse für eine Firma wie Red Bull, einen Charakter wie Remco zu haben, ohne einem Florian Lipowitz zu nahe treten zu wollen. Aber es ist, und das finde ich auch sehr sympathisch, aber er ist keiner, der polarisiert, der viel im Mittelpunkt steht. Ich habe jetzt gesehen, der hat tatsächlich schon 160.000 Instagram-Follower. Ich hätte mich mal interessiert, was er vor der Tour hatte oder auch so am Anfang des Jahres.
Ja, ich glaube, sein Vlog pusht da ein bisschen. Der ist auch nahbarer, wenn man seine Videos halt gucken kann.
Genau. Also ich spreche von Lipo, ne?
Ach, Entschuldigung, ich war jetzt bei Remco, sorry.
Ich dachte gerade, Lipo hat einen Vlog, aber okay.
Der nur Insta-Stories.
Also, Lipo hat einen 160. Ja, ja. Und das ist jetzt keine Medienpersönlichkeit, aber da hilft halt so ein Remco auch. Und aus dem Gesamt, wenn du einen Remco haben kannst und du eine Firma wie Red Bull hast, die die finanziellen Mittel hat, holst du ihn wahrscheinlich, auch wenn ich natürlich so ein bisschen skeptisch bin, was das dann mit dem Teamgefühl gemacht. Also ist ganz klar, da ändert sich einiges und das wird auch nicht allen gefallen, dass sich da einiges ändert.
Ja, natürlich.
Ändert.
Klar, auf jeden Fall. Und wie sie nachher aussieht, wir können gespannt sein. Kurze Frage, hast du Klassiker San Sebastian geguckt?
Nee, ich habe nur den letzten Kilometer oder so gesehen.
Okay. Dann würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen. War eine interessante, relativ logische, aber in dem Moment muss man auch erstmal so reagieren, taktische Situation von Ciccone, der erst mit Del Toro, glaube ich, war, so rum, vorne zu zweit war und dahinter ein paar Meter war Jan Christen und sind alle weit normal Führung gefahren. Und irgendwann hieß es so, okay, Jan Christen fährt Attacke und schließt die Lücke halt hinten, also Ciccone auch mitbekommen.
Ja.
Und instant auch Ciccone halt nicht mehr geführt, weil ist ja relativ logisch, aber muss erstmal diese Entscheidung natürlich auch treffen am Anstieg, so, ihr seid gleich zu zweit, ich mache ja keinen Meter mehr. Dann Del Toro noch so eben weitergefahren, dann kommt Jan Christen und dann ist er vorbeigefahren, Del Toro fällt ab und in dem Moment muss ja auch dann halt Ciccone gedacht haben, warte mal, was macht Jan Christen hier vorne, wenn Del Toro abfällt? Das heißt, der Typ ist halt maximal grau, der hat nach hinten gefunkt, so, ist nicht mehr.
Ja.
Und dann fährt Jan Christen gerade nach vorne und dann hat er sich so, ja, bevor ich jetzt wieder in so eine 1-1-Situation, wir müssen jetzt zusammenfahren, komme, attackiere ich jetzt einfach auf Jan Christen drauf, der gerade aufgefahren ist und ist halt drüber gegangen und auf einmal hatten wir diese 1-1-1-Situation. Und das fand ich halt so geil, weil er musste dann damit geschaltet haben, okay, warte mal, Jan Christen kommt ran, paar Sekunden später fällt Del Toro ab, das heißt, er hat gefunkt, er kann nicht mehr. Und jetzt setze ich einfach einen drauf, dann ist Jan Christen nämlich auch gebumst. Fand ich super.
Ja, lustig.
Ja, war eine gute Entscheidung.
So ein bisschen wie bei Kreis-Breis. Matthias Kopetzky fährt auf dem letzten Kilometer an die Gruppe dran, hat 3 Sekunden am Hinterrad und ich denke so, okay, der Typ ist schnell, der wird jetzt den Sprint vielleicht gewinnen. Und dann fahren die wieder los, er fällt wieder ab und kommt mit 2 Sekunden an. Oh, das habe ich mir nämlich heute gedacht, wenn ich den Stream ausgemacht hätte, 500 vor Ziel oder 800 vor Ziel, hätte ich gedacht, okay, der kommt gar nicht ran, der kommt genau mit den 2 Sekunden an. Ja. In der Realität war er kurz da, hat Hallo gesagt und ist dann wieder weg gewesen.
So habe ich vorgestern ein Ortsschild angefahren. Ich habe erstmal frühzeitig, es ist jetzt auch sportlich Highlights in der Woche, frühzeitig, war Ortsschild war lange bekannt, kurz angetreten, weil ich wollte Platz haben aus der Gruppe, auf der wir waren, so ein bisschen die Fahrer isolieren. Wir waren zu dritt vorne und da haben uns alle angeguckt und dann wollte ich nicht mehr von vorne fahren. Gleichzeitig ist die Gruppe, wo wir aber rausgefahren sind, sehr, sehr schnell rangekommen. Und
welches UCI-Rennen war das?
Ja, es war spannender als das. Und ich wusste halt, okay, wenn jetzt die drei hier vorne nicht lossprinten, ich hing jetzt am Hinterrad, irgendwann ist die Gruppe von hinten
wieder.
Genau, und die haben halt Übergeschwindigkeit. Ja. Und ich hatte nur den Blick nach hinten, weil ich dachte, wenn die antreten, bin ich schnell dran. Aber die hinten, die sind gerade 8 km/h schneller. Und irgendwann war es halt so weit, kam die von hinten und dachte ich mir so, okay, du musst jetzt irgendwas machen. Und ich Idiot hat dann wirklich gedacht, ich sprint jetzt schon mal los, und damit ich das die Geschwindigkeit aufbauen kann. Hätte aber in dem Moment, weil der Abstand zum Ortsschild noch relativ groß war, eigentlich nochmal kurz verzögern müssen. War aber in der Position, als ich jetzt angetreten habe, dann kam die von hinten mit Übergeschwindigkeit. Turns out, ich habe das von vorne halt gefahren. Können wir gleich nochmal auf Triple T nochmal eingehen.
Ich würde gerade sagen, das ist perfekte Überleitung.
Das klingt gleich genauso. Und ich habe wirklich keinen Scheiß. Ich glaube, ich habe einen 3-Sekunden-Dauersprint gefahren. Das war die zweitbeste 30-Sekunden-Leistung jemals.
Du bist Neunter geworden.
Nee, ich habe das auch so eben geholt. Aber, ey, wirklich, es war ja hinten. Kennst du das, wenn du im Sprint... Wusste ich, wenn ich jetzt so weitermache, wird das nichts mehr. Ich habe im Sprint gepaced. Ich habe gezögert, um dann nachher noch aufrecht zu halten. Das war ein richtig langer Plateausprint.
Klingt eigentlich gut.
Spannend.
Würde ich mir nicht antun wollen. Aber
nee, ist ekelhaft gewesen.
Bevor wir noch auf Tim zu sprechen kommen und Rentenverträge. Ein Vertrag, den Alex Kirsch jetzt abgeschlossen hat. 3 Jahre noch Cofidis.
Oh.
Im Alter von 33. Alex Kirsch, geiler Fahrer,
voll,
muss man sagen.
Voll.
Aber ist auch ein langer Vertrag noch für jemanden in dem Alter.
Das ist richtig. Wie war er in letzter Zeit? Ich weiß gar nicht.
Ist ja nicht mehr ganz so dominant aufgetreten. Was auch immer das heißt, das kann man ja nicht so genau sagen. Letztes Jahr war er auf jeden Fall in meiner Erinnerung deutlich besser. Und jetzt gehen wir zum Teamkollegen Tim Teutenberg, der auch einen interessanten Sprint gefahren ist.
Ja,
aber ich kann es hundertprozentig nachvollziehen.
Ja.
Weil er fährt halt rein und er wollte eigentlich nur vorfahren, hat er mir gesagt. Und du siehst ja sogar, dass er ganz kurz so zögert, dass ich denke so, jetzt bin ich schon hier.
Ich habe geguckt, es war 3,80 glaube ich oder 3,50 vor Ziel.
Ja, jetzt bin ich schon hier. Jetzt habe ich auch gerade eigentlich mehr Speed. Ich könnte den Speed jetzt hergeben oder ich ziehe jetzt einfach durch.
Ja.
Und du siehst aus meiner Sicht diesen Moment des Zögerns auch so in so einer Millisekunde und dann denkst du, der Scheiß drauf, ich fahr los.
Ja, das Problem ist halt an der Stelle jetzt, also für die es nicht wissen, Tour de Pologne, erste Etappe, Problem an der Stelle ist halt einfach auch, er muss ja auch voll drauf gehen, um maximal irgendwie gerade noch eine Lücke zu reißen, er darf jetzt nicht für alle anfahren, gleichzeitig ist das aber das Tempo zu hoch, um es bis zum Ziel zu retten. Also eigentlich ist es so ein Mitverzögern, wäre schon geiler gewesen, hätte das ein bisschen noch länger halten können, aber es ist halt einfach zu lang gewesen.
Ja, der hat halt in dem Moment einen Effort gemacht, weil er, glaube ich, innen reinsticht in der Kurve, auf zwei dann rumrollt oder sowas und dann hat er den ist er das Invest gegangen. Er hat auch eine gelbe Karte bekommen auf der Etappe, sehe ich gerade.
Echt?
Warum das denn? Ich fände es geil, wenn man noch rausfinden könnte, warum das noch hinterlegt wäre bei Pro Cycling Stats.
Ja, das wäre echt Gründe direkt. Hast du gesehen, wie der Typ da seine Jacke noch schnell gerettet hat?
Nein?
Gleicher Sprint und Zuschauer ist eine Jacke hingefallen, springt auf die Strecke, nimmt die Jacke und das war der Moment, als Timmy schon attackiert hat. Da stand der war ungefähr 15 Meter vorm Ziel, der Typ, fängt seine Jacke auf und musste dann über die Bande drüber und ist wirklich so ein Körper in die Zuschauer geflogen. Ja klar, und im Hintergrund siehst du schon Timmy voll lossprinten. Der hatte ungefähr noch 4 Sekunden Zeit, bis Timmy dann da war.
Vielleicht hat er deshalb noch verzögert und nicht gewonnen.
Nee, ich glaube, das hat Timmy nicht gesehen.
Ja, auf jeden Fall hat er dann, gestern war es, glaube ich, ist Dritter geworden auf der Etappe.
Sportlich hat er schon den letzten 7 Tagen Großes geleistet. Er hat die Schmidtanach von Hürth gewonnen.
Oh ja, die Schmidtanach von Hürth gewonnen. Noch jemand soll aufs Podium gefahren sein.
Was? Nein,
hör auf. Das erste Mal seit
10 Jahren.
Auf dem Treppchen. Nicht schlecht.
Ja.
Ich kam da an nach dem Rennen und alle schon so, oh, guck mal hier, ein Video für Lukas, Zweiter geworden. Das ist ja krass, da war ich kurz stolz.
Danke. Und ich muss sagen, hat hauptsächlich deswegen funktioniert, weil wir noch drüber gesprochen hatten, wie man die eine Kurve anfahren soll. Hat echt viel gebracht. Die Ziegereingangskurve. Und habe auch einen Kollegen das noch gesagt, als er Elitefeld gefahren ist, wie er sie fahren, also werde ich der Fett dann auch nur mit, aber wie er Elite fahren soll. Und meinte auch, es hat einiges gebracht, also die Kurve so anzufahren.
Ja.
Ich habe ich kann es nochmal empfehlen, ein Video veröffentlicht, jetzt dazu im Rennen und eine Grafik angezeigt, einen Power-Verlauf angezeigt, nicht nur die Leistung, sondern auch immer rückwirkend, wie die Linie aussah, also quasi, wo die Peaks waren etc., was dazu führt, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, was in der Belastung davor passiert. Und da sieht man mal wirklich, was der Unterschied macht, wenn du mal smooth, kontrolliert das Fahren kannst oder wenn du irgendwann auch ein bisschen panisch wirst, Fehlentscheidungen triffst und so weiter. Ja.
Dann gucke ich mir das Video auch mal an. Das klingt interessant.
Das, und du wirst nicht glauben, was alles im Rennen passiert ist. Und das kann ich mal so stehen lassen.
Nicht schlecht. So, dann haben wir noch einen Transfer, den ich cool aufgearbeitet fand. Julian Runewegen zu Unibet Tietema Rockets.
Ja.
Die haben so eine kleine Chronologie gepostet. Kommen wir von einem grandiosen YouTuber zum anderen.
Wow, danke.
Du hast richtig gut gemacht. So ein bisschen ein Recap, wie die ersten Gespräche waren, dann sind sie zusammen zur Tourpräsentation geflogen und Josse hat nochmal, weil er eigentlich mit dem Auto hinfahren wollte, aber dann so ein ultra teures Last-Minute-Ticket gekauft, um mit ihm zusammen zu fliegen und so. Und dann siehst du den ganzen Verlauf, wie sie eine Beziehung aufbauen und haben sich dann im Januar, glaube ich, schon geeinigt auf die ganze Geschichte. Und
gutes Investment. Also, wenn er performt.
Ja, let's see.
Let's see.
Also let's see, ob sich das auszahlt. Ich meine, der gewinnt seine Dinger und auf dem Niveau, auf dem die unterwegs sind, so glaube ich, da gewinnt er auf jeden Fall noch genug Rennen für die. Er hat immerhin auch schon 6 Tour-Etappen gewonnen, der Kollege. Ne?
Ja.
17, 18, 19, 22 und 24.
Ja.
Das musst du auch erstmal packen. Und die hoffen darauf oder träumen davon, dass er die allererste Tour-Etappe für sie gewinnen, wenn sie das erstmal die Tour fahren. Das wäre natürlich eine coole Story.
Voll.
Und
die fahren nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr?
Das Das weiß man natürlich nicht. Also,
ja, okay, aber sie planen
jetzt noch ein Video gezeigt. Die Hoffnung ist, dass sie vielleicht nächstes Jahr, aber man muss auch sagen, normalerweise fährt man auch, bevor man die Tour fährt, irgendwann eine andere Grand Tour. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr irgendwie eine Einladung zur Vuelta oder zum Giro kriegen. Vuelta ist auch ASO, also es wäre logisch, dass sie Vuelta fahren, als ASO-Event vielleicht, und dann eine Einladung zur Tour bekommen.
Ja, okay.
Solange muss der Kollege noch fit bleiben. Und dann bin ich mal gespannt, ob dieser Traum in Erfüllung geht.
Das wäre echt geil. Bin gespannt. Kurzer Input der Woche von mir. Findest du auch, dass Joseph Pidcock aussieht wie Tom Pidcock, nur mit einer 80er-Jahre-Frisur aufgesetzt?
Ja, so ein bisschen. Das ist eigentlich geil.
Sieht wirklich 1:1 aus, nur als hätte man so eine 80er-Fukuhila-Dauerwelle draufgepackt.
Könnte ja eigentlich auch der australische Bruder von ihm sein.
Ne? Ja, das sieht echt sehr stimmt.
Der australische Cousin.
Hey, Mate.
Hey, Mate.
Ja, okay, guckt es euch mal bei Presiding Stats an, wenn ihr Bock habt gerade, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Das ist der australische Bruder, Zwillingsbruder von Tom Pidcock. Okay,
dann. Wir haben noch was aufzuarbeiten. Tour de France, Femme, avec Swift, mit Siegerin Pauline Ferrand-Prévot.
Das hast du echt, glaube ich, richtig gesagt.
Ja, hoffentlich. Und da haben wir natürlich auch noch so ein bisschen eine Überleitung das Thema, nämlich darüber wird viel gesprochen, das Gewicht von ihr oder wie dünn sie aussah. Mhm. Da gehen wir gleich drauf ein. Wir können einfach mal so ein bisschen durch die Chronologie des Rennens gehen.
Ja.
Weil ich glaube, du hast es schon in der letzten Folge ein bisschen angerissen.
Ja.
Ich glaube, ich habe in der Folge, der letzten Folge, die wir beide aufgenommen haben, gesagt, richtig geil, wie Marianne Voss auf der ersten Etappe mit Auge schaut.
Ja.
Kann Ferrand-Prévot die Etappe gewinnen? Nein.
Ja.
Fährt, weil Kim LeCourt vorbeifährt. Okay, aber da kann ich noch vorbeifahren. Und die hat das richtig krass mit Auge gemacht. Und dann hat sie sich halt die Etappe geholt. Erstes gelbe Trikot da in Plumelec. Ich glaube, das war eine identische Ankunft wie bei der Tour de France 2008 bei den Männern.
Ah, ja, ja.
Der Sieger fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Ankunft. Da war auch mal eine EM irgendwann in den Jahren danach, also so in den 2015, 16 oder sowas.
Ja.
Und immer ein ganz gutes Finish. Und da gab es das erstmal schon kleine Zeitabstände. Also die Etappe wurde hart gefahren. Es gab auch ein paar Stürze auf der Etappe.
Du darfst nicht zu detailliert reingehen, weil wir letztes Mal bis Etappe 5 ja schon auch genau das gesagt hatten übrigens.
Bin ich mir gar nicht so sicher.
Naja, ich habe mit Maxi eine Folge aufgenommen.
Du hast mit Maxi eine Folge, genau. Das,
wo wir darüber gesprochen haben.
Ich war nicht dabei.
Genau, du warst nicht dabei.
dann steigen wir doch mal auf der letzten Etappe ein.
Nee, die zwei Etappen von Maeva Skibon, die können wir einmal besprechen, weil die waren halt noch nicht da. Teil der letzten Berichterstattung. War schon, also ganz kurz dazu, kann ich viel dazu sagen, aber schon geil, ne? Also du gewinnst eine Etappe. Und dann am nächsten Tag denkst du dir, okay, ich mache einfach genau das Gleiche nochmal. Die Beine sind anscheinend genauso gut wie am Vortag.
Ja.
Die Topografie auch ähnlich wieder, so von der Fahrweise. Und du gewinnst einfach genauso dann nochmal. Das ist schon, vielleicht schon cool.
Ich finde schon, war schon erstaunlich auch für viele.
Ja.
Dass die da die zwei Etappen gewinnt.
Ja.
Zweifelsohne eine gute Fahrerin. Die kommt jetzt nicht komplett aus dem Nichts. Die hat auch schon ein paar ganz gute Ergebnisse vorher gehabt. Aber in dieser Saison war das halt irgendwie so, kam nicht so mega viel und dann auf einmal bei der Tour waren die goldenen Beine da und vor allem zwei Tage hintereinander. Am zweiten Tag hätte ich, wenn ich in der Ausreißergruppe gewesen wäre, vielleicht auch dann eben mal nicht mehr so mit der.
Ja, voll.
Da hätte ich hätte ich gesagt, hör mal, fahr du mal schön hier ganz viel mit. Die Gruppe war auch relativ groß, weil du hast ja offensichtlich gestern alle abgestellt mit dem Finger in der Nase. Und ja.
Ja, stimmt, da wirkt es wirklich so, als würde man sie auch bis zur kurz vor Kuppe fahren. Genau. Und dann hat sie dann gesagt, okay, danke, jetzt merke ich noch, ich kann euch auch abstellen. Und dann ist auch nur die Abfahrt bis ins Ziel.
Ja.
Und das hat sie gut gemacht.
Das hat sie gut gemacht, gewinnt zwei Etappen.
Ja.
Das ist auch noch ein Thema. Abfahrtstechnik.
Ah, ja.
Von Sarah Gigante.
Lennart.
Trainiert wohl schon mit jemandem, der ihr das Abfahren beibringen soll.
Ich hab letzte Mal in der Podcast-Folge gesagt, wir wollten einen Tipp geben für GC. Und ich wollte nicht offensichtlich damals, jetzt letzte Woche, Demi sagen oder auch Pauline. Da meinte ich so, ja, Sarah Gigante, vielleicht mal ein bisschen gucken. Ist ein heißer Tipp. Dritte beim Giro noch geworden. Also die kann vielleicht dann auch im GC. Und die ist halt einfach klasse Kletterin. Also was sie beim Giro gemacht hat, crazy Zahlen auf jeden Fall. Und dann war das schon die Etappe, weiß nicht, 7 oder so, wo sie auch schon, oder 6, wo sie zum ersten Mal rangefahren werden musste nach dem Anstieg. Und dann, tags darauf, den Col de Madeleine, dachte mir so, here we go, ja, mein Tipp, ja, Sarah Gigante fährt hier hoch, ich kann es auch direkt mit Zahlen gleich unterfüttern, fährt eine der wirklich krassesten Performances des Jahres im Frauenradsport auch mit unter da hoch, 4,9 Watt pro Kilo auf 66 Minuten,
ja.
Das ist erstmal ein Brett, richtig nice, dachte mir, super schön ins GC gesprungen, gut, Pauline ist offensichtlich schneller und dann die Abfahrt am nächsten Tag.
Ja, das war leider eine Katastrophe. Ich fange bei Etappe 7 an, wo sie auch schon abgestellt wurde auf der Abfahrt und wo ihre Teamkollegin Justine Gekire die ganze Zeit sie anschreit und so gestikuliert, so nach dem Motto, meine Güte, jetzt bleib halt hier an der Gruppe dran. Und dann das Allerkrasseste ist, dann haben sie es gepackt, sie sind in der Gruppe und dann fahren die im Kreisverkehr an der falschen Seite lang und kriegen wieder Lücke und kommen dann am Ende mit 11 Sekunden Rückstand aufs gelbe Trikot ins Ziel. Oh. Und sie sagt sogar noch so, ja, ich wusste eigentlich, dass ich auf der anderen Seite vorbeifahren muss.
Oh. Also, ich meine, die ist auch relativ jung, die Fahrerin, ne? Wie alt ist sie selber?
Nicht alt, also 2000 Jahre, die ist 24.
Ja.
Ja, klar, die ist relativ jung, aber das ist halt dann immer bitter, wenn das in so Zeitabständen mündet.
Ja, natürlich.
Und die ist halt auch zu leicht, als dass sie, weißt du, wenn sie auf einer Abfahrt eine Lücke kriegt, das ist keiner, der am Ende sagt so, ja, okay, mein Körpergewicht schiebt mich ganz gut auf eine Abfahrt. Auf
False Flat fahre ich das wieder zu.
Genau, auf False Flat fahre ich das zu. Das ist dann halt Game Over.
Ja, genau das ist halt, es ist Game Over. Sie fährt an Anstieg am Juplan. Ja, wir haben Watt pro Kilo gerade gesprochen, aber sie fährt trotzdem 234 Watt.
Mhm.
Diese Frau wiegt wirklich nichts, 53 Kilo. Gleich kommen wir noch zum Körpergewichtsthema. Das heißt, auf der Ebene und in der Abfahrt ist sie nicht im Vorteil. Und dann verliert die in der Abfahrt durch technische, muss man sagen, einfach noch viel Potenzial, würde ich sagen, in der Technik, in der Abfahrtstechnik, verliert die halt so viel Zeit, da kommst du halt nicht mehr wieder.
Ich finde es halt einfach mega krass, weil für die, wenn die Abfahrten hinter sich hat, oder unten bei einer Bergankunft am Fuß vom Berg ankommt, dann macht die erstmal so, oh Gott sei Dank.
Genau,
das und ist alle halt. Anderen denken sich, oh meine Güte, ich muss jetzt noch die Scheiße da hochfahren. Und sie denkt sich so, oh Gott sei Dank ist das ganze stressige Schlimme vorbei.
Ja, genau.
Und ich muss nur noch klettern.
Ich habe mir das mal im Zeitverlauf angeschaut, wann sie Zeit verloren hat. Jetzt bei der letzten Etappe, bei der Etappe, was ist das, 8, ne?
Ja.
Neun. Wann sie Zeit verloren hat in der Abfahrt und dann halt wieder gut gemacht hat. Das ist halt wirklich ein Anstieg. Dann am Col du Corbier, dieser kurze 6-Kilometer-Anstieg, 22 Minuten, da hat die wieder Zeit gut gemacht ohne Ende. Davor hat die ohne Ende verloren. Die ist eine Minute auf 12 Minuten, ist sie eine Minute langsamer gefahren als die Gruppe.
Ja, ich hätte mir auch, ganz ehrlich, also nach der Col de la Madeleine-Bergankunft war ja so ein bisschen die Frage, hey, kommt eine Kassia noch aufs Podium? Dann dachte ich mir, hey, da sind 4 Abfahrten drin. Sorry, aber das ist so krass, der Unterschied. Mhm. Das ist eigentlich klar. Vor allem, das sind Abfahrten, danach hast du ein Tal und auch
das
Ding zum Finish hin.
Ja.
Das ist der absolute Worst Case.
Es ist nicht nur die Abfahrt, das ist das Tal.
Das ist Tal.
Ja. Die hat in der Abfahrt hat die irgendwie, was war das, eine Minute ungefähr verloren und am Ende des Tals hat sie, glaube ich, 3,5 gehabt oder so, oder 3. Das war extremst.
Also, du musst halt sagen, da darfst du halt nicht reißen lassen und klar, also sie kann da in dem Moment kann sie nichts dagegen machen, weil sie offensichtlich technisch nicht in der Lage dazu ist, Angst hat. Es ist ultra bitter.
Ja.
Du musst halt jetzt irgendwie schauen, dass du daran arbeitest. In der
Geschichte. Voll. Also wenn ich ihr Trainer wäre, würde ich auch sagen, ganz ehrlich, bevor wir jetzt so viele andere Themen machen, das musst du ausgeglichen bekommen. Ja. Das ist ein Problem. Also wenn du nochmal einen wenn du 0,3 Watt pro Kilo nochmal schneller fährst, was extremst gut wäre, dann kompensiert es immer noch nicht, wenn du 2 Minuten Abfahrt verlieren kannst.
Vor allem ist das einfach so, das ist so wie wenn du die ganze Zeit im Lotto gewinnst und dann durch irgendwas ganz viel Geld wieder verlierst.
Ja, ja, genau.
Yo, ich bin extrem reich, ich habe gar nichts.
Ich habe im Lotto gewonnen, aber ich habe super viele Abos. Ich
bin total verschuldet. Das ist halt krass.
Super dann, Fluktuation bei der Frau.
Das ist schon irgendwie wechselbare Gefühle.
Ja, auf jeden Fall
eine super starke Leistung. Die war die zweitbeste Bergfahrerin in dem Rennen.
Ja.
Was sehr interessant ist, ist am Tag vorher, Paulin-Ferrand-Prévot gewinnt die Etappe.
5,04 Watt pro Kilo auf 64 Minuten.
Ja. Brett. Mit Abstand die stärkste. Und das Interessante ist, dass auch die anderen Fahrerinnen, also eine Cassia oder auch eine Demi Vollering, halt sagen, jo, ich bin das gefahren, was ich bei Alpe d'Huez gefahren bin und besser oder sogar besser für längere Zeit. Aber wir haben halt trotzdem beide 3 Minuten kassiert.
Sie.
Und das ist halt
kann ich,
sehr erstaunlich.
Ja, kann ganz gut unterstützen. Ne? Also Sarah Gigante 4,9 Watt pro Kilo auf 66, haben wir gerade gesagt. Letztes Jahr Alpe d'Huez, Demi 49 Minuten, also knappe Viertelstunde weniger, ja. 4,84.
Ja.
Also das ist wirklich, es ist mehr, als sie letztes Jahr getreten haben. Demi und Kassa beide so mit 4,79, 4,76 auf 67 Minuten. Da waren letztes Jahr deutlich bisschen besser, aber halt auf weniger Zeitraum. Und mittlerweile reicht es nicht aus, um halt vorne bei den beiden mitzufahren.
Und das zeigt halt, dass da nochmal ein Schritt gemacht wurde.
Ja.
Ich finde halt, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen die Überleitung in das Thema, bei Pauline Ferrand-Prévot habe ich es an dem Tag der Bergankunft bei La Madeleine nicht so wahrgenommen, so krass. Mhm. Aber dann im gelben Trikot, einfach das visuell, die sah halt extrem abgezehrt aus, also richtig krass. Und
toll, oder?
Ja, das ist auch eine Sarah Gigante, ist sehr, sehr dünn.
Ja. Die ist aber vom Körperbau auch extrem Ben Healy-mäßig.
Ja,
oder Parapandre-mäßig.
Also, klar, das kann man alles nicht so richtig bewerten. Ja. Jeder Körper ist ein bisschen anders gebaut, aber ich finde zum Beispiel eine Cassia Nieuwerdommer oder auch eine Demi Vollering, die beide sehr dünn sind, sehen nicht so aus.
Ja.
Das ist schon mal so ein ganz anderes Level von Leanness, was man gefühlt im Männerradsport auch weniger wieder sieht.
Ja.
Also, das ist. Also erstmal ist es für eine Frau, glaube ich, viel, viel gefährlicher als für einen Mann, in so einem Körperfettbereich unterwegs zu sein. Und ich habe das Gefühl, da muss man halt jetzt ein Auge drauf haben, genau wie man es bei den Männern auch irgendwie so ein Auge drauf hat oder haben muss, dass da nicht jemand einfach zu low geht, was das Körpergewicht angeht. Und du hast auch schon Konkurrentinnen gehört, wie
Cedrine
Kerberl, die dann auch sagt so, ja, hier müssen wir mal drüber sprechen, weil hier sehen einige mittlerweile sehr, sehr abgezehrt aus.
Oder stellen zumindest, auch wenn es nicht so aussieht, dann ne, kann es ja trotzdem sein, dass du sehr großen Fokus darin legst. Es gibt ja manche Athletinnen, denen siehst du jetzt nicht an, dass sie so einen niedrigen Körperfettanteil haben.
Ja.
Cedrine als eine der Fahrerinnen, wer sich das mal anschauen möchte, hast du Feed Power mal gesehen? Feed Power ist ihr Instagram-Kanal.
Ah doch, den habe ich gesehen, ja.
Genau, für Fueling for Endurance, Energy and Durability. Also sie setzt sich dafür ein, dass vor allem dann Athletinnen, auch Athleten, aber gerade auch viele Athletinnen, dass einfach informiert wird, wie sie schreibt, in die Beschreibung No More Taboo, keine Ahnung, No More Silence, Eating Disorders, Missing Periods, Energy Deficiency and More. Ja. Also diese typischen Symptome, Red-Syndrom, RED-Syndrom oder halt dann auch das Female Triad, was das ist, können wir gleich kurz erklären.
Ja.
Also quasi die negativen gesundheitlichen Mitfolgen einer chronischen niedrigen Energieverfügbarkeit auf natürlich dann der Effekt, dass du da halt abnimmst, aber dass es auch nicht immer gesund ist und gerade bei Frauen auch zu Störungen im Menstruationshaushalt führt und macht darauf aufmerksam, eigentlich ziemlich coole Sache.
Ja, ist super wichtig. Ich habe das Gefühl, dass diese komplette Leanness-Phase so im Männerradsport ein bisschen vorbei ist, habe ich gerade schon gesagt. Du hast so einen Chris Froome gehabt, der sah schon echt grenzwertig dünn aus. Mhm. Jetzt hast du noch einen Parapentre, der sehr, sehr dünn aussieht.
Ja. Aber du hast einen Pogacar, der ist 66 Kilo ungefähr, das ist nicht 64 bis 66. 64 bis
66,
sieht nicht so aus, aber viel ist es auch nicht.
Total, also die sind alle extrem dünn und abgezehrt. Ja. Ne? Aber ich habe das Gefühl, das ist alles so ein Kilo mehr, als man das vielleicht auch noch vor 7, 8 Jahren gehabt hätte. Da hätte man als Pogacar wahrscheinlich dann 62 Kilo angepeilt oder sowas. Ja. Einfach weil das eine andere Zeit und eine andere Phase war.
Und du hast Zeit und so. Wiggins-Zeit.
Wiggins auch, genau. Und dann hast du jetzt aber so Jonas Abrahamsen, der jetzt sagt so, ja, ich habe erstmal 10 Kilo zugenommen und jetzt gewinne ich Tour-Etappen.
Ja.
Und also, und das Krasse ist halt, es macht halt schon auch irgendwie einen Unterschied, wenn du es, also in die eine und in die andere Richtung, weil jetzt in dem Fall bei der Tour de France Femme merkst du halt schon, wenn du diesen Ritt auf der Rasierklinge hinbekommst, wie bei einer Pauline Ferrand-Prévot, dann funktioniert das extrem krass. Vor allem an so einem steilen Berg wie dem Col de la Madeleine.
Auch eine Pauline ist das auch bewusst. Also sie hat auch im Interview noch gesagt, yo, ja, wir haben
so
das.
So werde ich nicht immer aussehen.
Genau,
so.
Wir haben das bewusst mit dem Nutritionist von Wismar geplant, getimed und das sind jetzt 9 Tage Radrennen. Auch da nochmal vielleicht Callback zur letzten Folge, weshalb eigentlich jetzt auch relativ spannend ist, dass eine Tour 9 Etappen lang ist. Da kann man auch, sagt sie, mehr forcieren, dass es in so eine Richtung geht und so wird sie nicht immer aussehen, so wird sie sich auch nicht immer fühlen und die negativen Aspekte, ich sag mal, von so niedriger Energieverfügbarkeit sind dann auch ein bisschen eingedämmter, wenn du halt wieder auch zunehmen kannst danach. Gut, das ist etwas, was jetzt in dem Moment sagt, wenn du die Fahrerin halt bist oder der Fahrer bist und hast halt lange dafür hingearbeitet, zu sagen, ach komm, ich hau mir da 6 Kilo oben drauf, so finden jetzt auch nicht immer alle toll, weil es ja dann sich so leicht anfühlt und so einfach am Berg geht, wenn du Leistung halt hast. Du musst aber unbedingt darauf achten. Vielleicht ist da echt sinnvoll, auch das externe Nutritionist darauf achten, dass sie auch wirklich dann zunimmt.
Ja.
Und das nicht so bleibt.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass du eine externe Kontrollinstanz hast, die sagt, okay, das passt noch.
Ja.
Anstatt dass du in deinem eigenen Film, wo du deinem Traum hinterher rennst, sagst, oh, ein bisschen geht noch, bis gar nichts mehr geht.
Ja, dieses Thema, glaube ich, damals, als ich einmal die Folge mit Richie gemacht hatte, Weinsheimer, auch klassischer, ich hau mich auf 65 Kilo Athlet, mittlerweile auf 74 und sagte, ich war auch stabiler und besser als damals. Das ist halt wirklich so. Negative Aspekte, die zum Beispiel mit niedriger Energieverfügbarkeit einherkommen, das ist nicht zu unterschätzen. Reduzierte Kraft-Leistungsfähigkeit, also irgendwann natürlich geht es an eine Performance, Verletzungs- und Infektanfälligkeit.
Ja.
Dazu passt eigentlich ganz gut das Zitat von Demi Wollering, die dann auch meinte so, sie betonte nochmal, dass sie sich gesund fühlen möchte und gesund leben möchte. Auch sie sieht im Verhältnis zu der Pauline nach mehr aus, ja, aber die wiegt 57 Kilo. Das ist nochmal, auch muss man sagen, 9 Kilo weniger als Pogacar zum Beispiel, 57 Kilo, obwohl es nach im Vergleich der anderen Fahrerin mehr aussieht.
Ja.
Das muss man sich auch noch im Hinterkopf bewahren. Und sie sagte halt, sie hat eine Tour de Suisse ausprobiert, dass sie tiefer gehen würde, da wäre sie krank geworden. Deswegen haben sie gesagt, okay, das ist jetzt anscheinend mein Gewicht. Also Infektanfälligkeit ist ein großes Thema.
Ich muss sagen, ich finde die so krass unsympathisch. Das ist so krass. Also da
wie fandst du das mit dem Sturz? Mit der Diskussion danach?
Nee, noch krasser finde ich den Kommentar. Wenn ich jetzt, wenn das ein Screenshot war, der manipuliert war, dann nehme ich alles zurück. Aber der Kommentar unter Pogacars Sturz.
Oh nee, das war echt.
Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen.
Da dachte ich mir so, Alter, das kann nicht dein Ernst sein.
Wie mache ich aus dem Thema nochmal
etwas? How can I make this about me? So, ja, es tut mir total leid, aber bei mir ist es auch passiert und da habe ich die Vuelta und die Tour verloren. Und ich so, hä, was tut das? Der Talay sitzt da jetzt da, guckt aus dem Handy und so, okay.
Ich habe das gesehen und dachte mir, oh, du musst dich so aufregen.
Ich habe mich so fremdgeschämt. Ich habe mich so fremdgeschämt.
Da sitzt er auf dem Klo bei seinem Geschäft und fliegt das Handy durch den Bad.
auch da jetzt, ja, es ist ein Thema,
aber
irgendwie ist es doch nicht. Also du bist Zweite geworden bei der Tour und die Erste ist offensichtlich sehr, sehr dünn und dann erzählst du erstmal, ja, hätte ich ja auch, aber ich bin ja krank und habe dann für mich entschieden, ich kann halt nicht, irgendwie kriegt die es, entweder habe ich die schon so gefressen, was das Thema angeht, aber die kriegt es halt nicht hin, irgendwie eine gute Verliererin zu sein und zu sagen, ey, da war jetzt jemand besser, ist halt irgendwie nicht bei ihr. Und dieses How can I make this about me, das fand ich schon wirklich heftig.
Hattest du ja auch die Diskussion im Nachgang des Sturzes mitbekommen zwischen dem Teamchef Joost van Emden von Wismar und irgendeinem anderen Teamchef?
Ich hab's im Kopf, ja.
Ja, und dann ging es halt ein bisschen.
Da übrigens auch, der Sturz war krass, weil du siehst so den Torpedo von den Torpedo von Ceratizid WNT so innen reinschießen, glaube ich. Und dann so, da passieren ja 2 Stürze auf einmal. Ja. Aber die schießt halt wie so ein Sniper eigentlich nur Vollering ab. Und du denkst dir auch so, da kann ich sie verstehen, wenn sie sich auch wieder, vielen Dank. Ich bin einfach nur rechts um die Kurve gefahren, auf einmal scheppert da so einer in mich rein.
Vor allem einfach, es war einfach nur eine Kurve auch. Es war jetzt nicht eine extreme Kurve.
Aber ich meine, ich finde es gut, Full Send, muss man sagen. Innen rein.
Ja.
Feier ich.
In Kurve. Wer kennt sie nicht? Bei den Geschwindigkeiten. Okay, weitere negative Effekte von niedriger Energieverfügbarkeit.
Mangelnde Konzentration, meinst du?
Mangelnde Konzentration, psychologische Beschwerden, Depressionen. Ja. Und jetzt auch Zyklusstörungen, abnehmende Knochendichte.
Ja, das ist natürlich auch so ein Thema bei dann doch heftig oder häufig auftretenden heftigen Stürzen mit hoher Geschwindigkeit ist das natürlich dann doppelt scheiße.
Ja, und es braucht einfach einen gewissen Kalorienumsatz oder zumindest eine Vermeidung von chronischem Defizit, dass du einfach auch deinen Körper gut ausbilden kannst, nicht nur muskulär, sondern auch vor allem Knochendichte. Und das ist im Alter sowieso ein Thema mit Osteoporose. Und Female Triad beschreibt genau die Kombination aus niedriger Energieverfügbarkeit, Menstruationsstörungen und dann gleichzeitig noch verminderte Knochendichte. Und das sind halt Symptomatiken von, RED-Syndrom, also von chronischer...
Schwierig, ne? Weil wenn man RED-S sagen...
Ja, RED-S-Syndrom
sag ich immer. Irgendwie Blitztraining.
Ja, von RED-Syndrom. Und das gibt, es gibt Männer und Frauen, die das halt betrifft, definitiv. Da sollte jetzt nicht alle Männer denken, weil, keine Ahnung, im Frauenradsport das viel größeres Thema sein soll. Ich habe hier eine Studie mitgebracht, die das Ganze nochmal quantifiziert. Und zwar KIA und Kollegen von 2018... 28% der untersuchten Radfahrer männlich hatten nämlich eine niedrige Energieverfügbarkeit. 44% der gesamten mit niedriger Energieverfügbarkeit hatten auch eine reduzierte Knochendichte schon mittlerweile entwickelt. Testosteronspiegel signifikant geringer bei Radfahrern mit chronischer niedriger Energieverfügbarkeit.
Wann ist das chronisch?
Chronisch, ja, aber jetzt muss ich jetzt nochmal genau schauen, was das jetzt definiert. Wahrscheinlich ging es schon um ein paar Wochen und Monate, müsste ich jetzt sagen. Also ist meistens so. Dann Training Load war positiv mit Power-to-Weight-Ratio verbunden bei der Befragung, also Watt pro Kilo an der Schwelle, jedoch nicht mit der Körperfettmasse. Das heißt, je mehr sie trainiert haben, desto weniger wogen sie, halt nämlich quasi runtertrainiert und dadurch halt auch die Leistungsfähigkeit relativ erhöht, ja, aber halt auf welche Kosten, ne, teilweise. Und Vitamin D-Spiegel lag unter den empfohlenen Werten für Sportler bei den meisten halt mit niedriger Energieverfügbarkeit. Dann ganz kurz einmal Kontrast gleich nochmal, mach jetzt nochmal 2, 3 Studien hinterher und dann können wir gleich mal kurz sagen, was eigentlich Energieverfügbarkeit ist, wenn du möchtest. Dann habe ich noch eine Studie, Schofield von 2020. Da geht es auch nochmal um Energieverfügbarkeit bei Männern, Male Cyclist, a Review. Hormonelle Auswirkungen, erhöhtes Cortisol, also erhöhte Stresswerte, reduziertere Testosteron und gesenkter Insulin-like Growth Factor, IGF-1. Das ist eigentlich... das, was wir im Training halt triggern wollen, dass wir uns körperlich muskulär anpassen, also einfach nicht metabolische, sondern hormonelle Effekte, dass du halt am Training anpassen kannst, sind reduziert. Das heißt, hungerst du dich runter durch viel Training, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch nicht so gut am Training anpasst. Und dann ist die Frage, auf welche Kosten machst du das hier gerade? Und da wieder Testosteronspiegel war ein bisschen gesenkter. So, jetzt ganz kurz noch. Markers of Energy Metabolism Affect Lactate Metabolism and Aerobic Performance in Competitive Female Cyclist. Bevor wir jetzt auf die Laktatsachen eingehen, will ich jetzt gar nicht so viel machen an der Stelle, sondern die Anzahl der untersuchten Radfahrerinnen, die mit dem Thema LEA, also Low Energy Verfügbarkeit, Availability, ich wollte es gar nicht sagen, untersucht wurden, 87%. 87% der untersuchten Radfahrerinnen wurden in dem Fall definiert mit zu geringer Energieverfügbarkeit gemessen.
Das ist schon relativ viel.
Das ist extrem viel. Und dann niedrige Energieverfügbarkeit war negativ korrelierend mit anaerober Kapazität. Also da kommt auch, du dieselst dich ein auf Watt pro Kilo.
Kann ich verstehen.
Ja. Ich kenne das auch. Ich hatte auch mal eine Phase, wo es mir jetzt nicht so gut ging. Habe ich ja schon mal erzählt hier, wo ich dann, glaube ich, auch von 72 auf 67 runterkam in relativ kurzer Zeit. Das Einzige, was funktionierte, war eine 5er Pace laufen, 5,30er. Da muss ich sagen, habe ich mich top gefühlt. Aber ich bin mit dem Fahrrad teilweise nicht mehr aus den Kurven auf Beschleunigung gekommen, als ich nur zur Arbeit gefahren bin.
Ja.
Also das ist, merkt man
wirklich. Das kannst du wahrscheinlich einfach schon merken, wenn du niedrige Energieverfügbarkeit irgendwie jetzt mal akut hast.
Ja, genau, temporär hast, ja.
Dann ist auch das, was, ich habe das, glaube ich, schon mal vor ganz langer Zeit erzählt, wo ich mal nüchtern trainiert habe und so einen knappen 1-Minuten-All-Out gefahren bin. Ja. Das war mit das Schlimmste, was in meinem Körper je ausgelöst wurde. Das war so, mir war eine halbe Stunde lang schlecht.
Mhm.
Also der hat mir wirklich gesagt, boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das machst, aber mach das auf gar keinen Fall mehr, weil jetzt merkst du erst mal, wie scheiße es ist.
Ja, ich sorge jetzt auch dafür, dass es lange bleibt.
Dass du es nie wieder machst.
Dass du es nie wieder machst. Damit wir da nicht reinrutschen, würde ich jetzt noch einmal, wir hatten es mal vor, ich glaube 3 Jahren oder so schon eine Folge gemacht über Energie, damals mit Pia Jensen zusammen, falls ihr nochmal euch erinnert oder die nochmal anhören möchtet. Einmal die Formel nochmal, Energieverfügbarkeit. Was ist das überhaupt? Da reden wir von, ganz simple Berechnung, kann jeder zu Hause auch mal ausprobieren. Energieverfügbarkeit ist dann der Restbetrag, wenn du die Energieeinnahme pro Tag, dann ziehst du davon ab, Energieverbrauch durch dein Training, geteilst das durch deine fettfreie Masse, deinem Körper. So, wir machen ein Rechenbeispiel. Ich hatte mal so einen Tag rausgesucht aus dem Trainingslager. Ungefähre 5000 Kalorien Einnahme über den ganzen Tag.
Achso, ich dachte Verbrauch.
Nee, das waren 3313.
Das ist ein normaler Trainingslagertag, 5000 Kalorien.
Ja, früher, okay. Ja, also mit mehr Kniegas früher, ja. Aber das war auch ein Tag, muss man sagen, deswegen habe ich mir den rausgesucht, das war bescheiden von mir. Das war ein bisschen Anstieg. Ich sehe jetzt gerade 2,20 normalized, 4 Stunden 52, 134 Kilometer. Da hörst du schon raus, da wird auch viel mit Anstiegen gearbeitet und zu schnell gefahren. Also 5000 Kalorien rein, 3313 verbraucht, geteilt durch fettfreie Masse von 65,3 Kilo, ergibt dann eine Energieverfügbarkeit von 25,8 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse. Jetzt einmal zu den Referenzen. Ziel für maximale Trainingsanpassung, gib mal eine Zahl ab.
27?
Ich hatte gerade 25. Nee, 45. Boah. Kilokalorien pro Kilogramm Körpermasse pro Tag. Bereits bei unter 31 Kilogramm pro Kilogramm mangelnde Proteinsynthese. Ich hatte 25. Unter 31 haben wir schon mangelnde Proteinsynthese.
Ja, das ist tatsächlich auch nochmal sehr, sehr interessant, einfach diesen Link zu sehen.
Ja.
Also schiebt euch die Carbs rein. Im besten Fall schiebt euch in der letzten Trainingsstunde vielleicht auch einfach schon mal einen Proteinriegel rein, der Carbs und Proteine hat. Hauptsache, ihr habt den Energiebedarf gedeckt. Ja. Also das ist schon nicht nur für während der Fahrt wichtig, sondern genau für nach der Fahrt.
Ja.
Dass ihr da weiter ordentlich regeneriert.
Ja, genau. Wir reden ja nicht davon, dass, anders nochmal, wenn jetzt Trainingslager als Beispiel, ein Tag wird jetzt nicht direkt deinen Stoffwechsel so stark verändern, dass du jetzt chronisch in so einem Tief bist. Absolut nicht. Aber es ist in einem Trainingslager wirklich eine dumme Idee.
Ja.
Oder in der Volumenwoche, wie ich letztens im Video gemacht hatte. Das ist einfach eine dumme Idee, weil du hängst halt die ganze Zeit diesem Tag hinterher. Und dann kannst du dir vorstellen, dieser eine Tag hat drei Tage mitgezogen.
Du bist im Prinzip wie Sarah Gigante nach der Abfahrt danach. Und du aulst die ganze Zeit dieses Tal hinterher und denkst so, oh, ich komme einfach nicht mehr dahinterher. Und das Witzige ist ja, es eiern ja einige Leute rum und rechnen sich aus, okay, wie ist das Aminosäurenprofil von dem und von jedem. Und am Ende sind die so weit davon entfernt,
die Basics richtig zu machen.
Ja. Die drehen dann in Details rum.
Ja.
Und
es gibt halt ganz klare, einfache Regeln, wenn wir es erstmal nicht zu kompliziert machen wollen. Und wir reden jetzt nicht davon mit Timing abends und oh, darf ich nochmal Kohlenhydrate? Das ist viel zu kompliziert. Basics. Beim Fahren selber hast du einen erhöhten Kohlenhydratverbrauch, den sollst du irgendwie gedeckt bekommen. So, da kommen die Kalorien primär über die Kohlenhydrate. Der restliche Tag, wenn du sagst, ich möchte das irgendwie kontrolliert behalten, musst du jetzt nicht unbedingt die 90 Gramm Fastcarb rein, 60 Gramm Fastcarb rein, sondern 90 Gramm Powercarb über den Tag verteilt, sondern da kannst du dann auf andere Makros setzen, vielleicht mehr Proteine.
Ja.
Da kann zum Beispiel das Timing, wenn wir jetzt das dazu zählen, ein bisschen interessanter sein, wenn du es gerade nach dem Training machst, also Protein-Kohlenhydrate als Kombination. Gibt auch Studien, Protein nach dem Training 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht verbessert die Erholung und Leistung für den nächsten Tag.
Ja.
Protein während des Trainings, wirklich jetzt am Anfang, jetzt nicht der Proteinregel in der letzten Stunde, der ist nämlich schon eigentlich für nach dem Training, Protein während des Trainings ist erstmal nicht signifikant vorteilhaft für deine Leistungsentwicklung. Das heißt, wer jetzt irgendwie innerhalb des Trainings denkt, so, ich muss eine Proteinregel, weil damit sich selber verstoffwechselt, der wird jetzt nicht viel machen, da würde ich eher auf die Kohlenhydrate halt setzen. Ja. Und halt vor allem Kombination aus Kohlenhydraten und Protein, wie der typische Recovery Shake nach dem Training, ist halt ideal.
Ja, du siehst es sogar im Triathlon, bei uns haben einige der Top-Triathleten, die trinken in der letzten Stunde vom Training oft irgendwie das Recovery Aid mit den essentiellen Aminosäuren und den vielen Kohlenhydraten. So, das ist ja ein Getränk, was nicht wie ein klassischer Recovery Shake ist, sondern einfach eher wie so ein Fast Carb. Und das setzen die da ein, damit dann die essentiellen Aminosäuren schon da sind, sobald die Trainingsaktivität endet.
Ja, genau. Das ist ziemlich klar, weil du hast eine erhöhte Insulinsensitivität noch. Ja. Das ist ja das, was die ganze Zeit getriggert wird. Deswegen ist ja auch erstmal die Leute, die auch denken vielleicht, dass sie mit sehr viel Zucker ihren Körper schaden würden, während ihr 90 Gramm verbraucht auf dem Rad, schadet ihr nicht. Da reden wir nicht von Insulinstoffwechselstörungen, wenn du sowieso gerade so stark unterwegs bist. Der Ofen brennt, schmeiß die Kohlen rein.
Genau.
Wenn du aber halt chillst am Schreibtisch, dann brauchst du jetzt nicht die 1 Liter Cola wegdonnern. So. Ja. Und dann ist halt auch ideal, wenn die Insulinsensitivität gerade hoch ist, die Zellen quasi empfänglich sind, dann kannst du auch die Proteine reinschmeißen.
Ja.
Genau. Dann vielleicht noch mal ganz kurz der letzte Makro, Fette. vielleicht mal ganz so reingebracht. Muss ich Fette eigentlich zuführen? Kann ich noch mal was dazu sagen?
Schmeckt meistens ganz gut, ne?
Ja, beim Radfahren auch immer so ein kompliziertes Thema.
Ja, da ist es, also beim Radfahren, wenn du mir da so was Fettiges gibst.
Ich hatte mal, ich war vor 2 Jahren am längsten Tag des Jahres, waren wir von Köln nach Maastricht, nach Lüttich und wieder zurück. Waren 360 Kilometer, da war auch Rick dabei und hier Staggi in Stangenborg und so. Und sind wir erstmal losgescheppert und es hieß halt, in Lüttich holen wir uns eine Pommes. So, und dann kriegst du halt schöne belgische Pommes, doppelt frittiert in Rinderfett. Ja, in dem Moment fand es geil, weil wir hatten ja schon irgendwie auch so schon 7 Stunden auf der Uhr, ne? Ja. Wäre ja auch ganz, ganz geil. Weirderweise war halt auch schon, also es war irgendwie so erst dann so 11, 12 so.
Wir haben mega früh los.
Also mega früh losgefahren halt, weil wir wussten, es ist ein langer Tag. Es war irgendwie relativ gefühlt früh für die Pommes, aber die war richtig geil. Das Problem war nur, ich habe es auch den anderen gesagt, Leute, achtet trotzdem darauf, dass ihr gleich mit Kohlenhydraten versorgt, weil ihr seid gleich satt wie sonst was und manche haben sich die nächsten 3 Stunden wirklich nicht gut verpflegt.
Ja.
Da musst du voll aufpassen.
Ja, klar, weil du einen vollen Bauch hast und dann
ja, genau.
Hast du aber das Falsche da und ich meine, Fette findet der Körper zum Verstoffwechseln schon einfach genug.
Ja, ja,
selbst bei den dünnsten Menschen findet der meistens noch irgendwo Fette.
Ja, also wenn wir da von 7% Körperfett teilweise regeln, dann muss man erstmal hinkommen, dann kannst du trotzdem noch einige, viele Stunden auf dem Fahrrad verbringen. So, jetzt die Frage, wenn jetzt Kalorien irgendwie dann ein Thema ist, muss ich Fette zuführen? Also erstmal Fettzufuhr ist wichtig, also ist nicht unwichtig. Es ist schon relativ wichtig, auch Fette zuzuführen. Gesunde Fette, also nicht einfach nur Transfette, also nicht Salami und
Beefy. Beefy Roll.
Beefy Roll im
Training. Kann man mit Beefy Roll, Mallorca 312, neues Video coming soon, Lukas Löhr.
Kann man 100 Gramm pro Stunde Beefy Roll? Das wäre geil. Okay.
Über das Tranmontana-Gebirge nach dem 17. Beefy Roll wird es dann echt zäh.
Hast du doch hier Trinkrucksack wieder dabei? Nee, nicht Trink. Der Beefy-Rucksack. Also, moderate Erhöhung der Fettzufuhr kann die Fettverbrennung steigern. Also erstmal Fettzufuhr, um Fette verbrennen zu können. Aber halt, wie gesagt, gesunde und nicht bei der Belastung. Das muss dann nicht sein. Generell das Thema High-Fat-Diäten und Low-Carb-Diäten, das Thema, was wir damals hatten, das kann temporär mal die Fettverbrennung steigern, aber, das ist so ein Umswitchen des Körpers, aber es gibt keine Performance-Vorteile. Also du wirst nicht in einem Zeitfahren, nicht in einem langfristigen Thema, wirst du nicht besser werden. Also der Kohlenhydratverbrauch ist immer das Entscheidendste. Deswegen haben wir das ganze Low-Carb irgendwann mal ad acta gelegt, falls du dich daran erinnern hast. Wir reden jetzt von 180 Gramm pro Stunde bei irgendwelchen Belastungen und Rennen. Das brauchen wir jetzt nicht, aber eine moderate Fettzufuhr sollte irgendwo halt sein, um dann auch Testosteronspiegel zum Beispiel nicht weit runterfallen zu lassen. Und für alles Training, intensive Sachen, Kohlenhydrate mal wichtiger als Fette. Genau, sowas können wir halt dann eher nach dem Training halt zuführen, beziehungsweise machen wir meistens auch schon parallel. Ja.
Jetzt war das Wort zum Sonntag.
Ja, ein paar Minuten haben wir noch.
Ein paar Minuten haben wir noch. Was möchtest du denn noch von dir geben in den paar Minuten? Willst du jetzt schon in die Weltervorschau gehen oder?
Theo Gorgenhardt.
Boah, also du bist ja wirklich ein richtiger Metzger.
Ja, wie heißt er jetzt?
So einen Namen, vor allem im Französischen Theo. Fällt mir das immer auf.
Ja, ist richtig. Nach Plümmelek.
Ich glaube, es ist Theo Gorgenhardt.
Ja, Gorgenhardt habe ich auch eher. Der fährt wieder seit Juni.
Er fährt?
Ja, er fährt. Wäre witzig, wenn es nichts gekommen
wäre. Das ist so ein Thema, das du noch unbedingt anschneiden wolltest. Ja, es gibt so einige Leute, die noch fahren.
Nee, aber schon lange mehr fahren sehen, das mache ich damit.
Ja, der fährt die Vuelta.
Ja, Jonas Vingegaard. Kennst du den?
Jonas Vingegaard, fährt die Vuelta. Hör mal. Der versucht noch immer eine Grand Tour zu gewinnen. Autsch. Tut ein bisschen weh.
Sag ihm das nicht.
Vorher aber noch die Deutschland-Tour. Die ist auch relativ gut besetzt.
Das ist viel schlimmer für mich.
Ja, da hast du ja schon gejammert, dass du da wahrscheinlich dann kaum verlierst. Aber ich finde es mittlerweile echt
ich verliere cool, nicht.
Was da so am Start steht. Also
voll. Wout will fahren.
Wout will fahren. Johnny Milan fährt. Der ist letztes Jahr auch schon gefahren. Paul Manier fährt. Das sind alles keine schlechten Fahrer. Ich habe nur lustigerweise so einen Post, glaube ich, gesehen. Riders to watch. Das ist ja so John Degenkolb.
sorry, John.
Sorry, ich glaube, den müssen wir nicht so sonderlich watchen.
Ja.
Wen man auch noch im Auge halten muss, ist natürlich Matthew Brennan.
Oh ja, ja.
Und ich frage mich,
ob geile Kombi, Wout und Matthew Brennan.
Ja, ist so eine richtige, richtig miese Truppe.
Ja, ja.
Ich frage mich, ob die den auch noch die Welt erfahren lassen. Der fährt jetzt gerade Polen, hat aber noch nicht viel zeigen können. Hat auch eine gelbe Karte auf der ersten Etappe bekommen.
Was ist denn da los? Könnt ihr mal erklären, was da passiert ist? Wisst ihr es?
Aber wäre halt natürlich eigentlich ganz geil, den die Volta fahren zu lassen, weil der kommt schon sehr gut berghoch für einen Sprinter. Und bei der Volta musst du das ja auch ab und an mal machen. Und da könnte man halt sagen, also ich hätte, worauf ich echt so Bock hätte mal, wenn ich in der Verfassung wäre und mit dem Skillset, so im Herbst eine schöne Volta zu fahren.
Oh ja.
Kommt mir irgendwie chillig vor.
Ja, ja. Ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Ich glaube, früher eher.
Früher war das bestimmt richtig gut.
Genau, da hast du jetzt mal auch so ein paar Tage Zeit zum Reinkommen.
Ja.
Wetter, Garantie, dass es warm ist. Definitiv. Und stell dir mal vor, du hast so ein richtig geiles Kletterbein und dann hast du diese richtig steilen Brettanstiege.
Ja.
Und so manche merken halt, die Saison war lang und das Momentum kippt und merkst so, im Verhältnis der anderen, mir geht's relativ gut.
Vor allem,
da
sind auch so andere, die normalerweise besser klettern, aber die haben schon keinen Bock mehr auf diese Saison, die müssen da fahren und dann hängst du die mal ab. Ich glaube, das war früher ganz geil. Da gab es bestimmt so eine Phase, da ist man Vuelta ganz gern gefahren.
Ja.
Außer sowas wie Angliru oder so.
Ja,
da denkst
du
dann so,
Es sei denn auch da, du hast ein richtig geiles Bein, aber es ist dann wahrscheinlich für die wenigsten der Fall. Und da hast du so 7 Fahrer, die echt nervig gewesen wären, die wollen aber eher so WM sich vorbereiten. Mhm. Die sind dann auch raus. Und denkst du, ist gutes Rennen. Gutes Rennen.
Kannst für mich ein paar Ergebnisse fahren.
Ja. Übrigens ein Transfer, New? Einzahl von Singular von News.
News ist
New.
Eine News.
Eine News. Wir haben nicht drüber gesprochen, dass Anton Schiffer zu Wismar geht.
Sehr wahrscheinlich, ja. Es ist, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt.
Ich habe es auf jeden Fall schon mal einen Screenshot irgendwo gesehen.
Ja gut.
Von irgendeinem
den Post kann ich auch mal. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass Anton zu Wismar gehen wird.
Finde
ich sehr cool.
Ja.
Ich habe da manchmal immer, also diese Frage, so Tour of Alsace, La Planche des Belles Filles, da warte ich eigentlich, dass er das Ding ganz vorne beendet.
Ah ja, ja, ja.
So ich hoffe, dass er da bei dem Team einfach mit viel Guidance, auch etwas Support, einfach sehr viel lernen kann und dann das Talent, was er hat, noch häufiger auf die Straße bringt.
Ja.
Weil ich finde es eine mega geile Geschichte. Die DM war überragend.
Ja.
Muss man einfach sagen. Er hat schon immer fantastische Werte gehabt. Und wenn die den jetzt für 2 Jahre da unter Vertrag nehmen.
Also schon immer wäre jetzt ein bisschen fies ihm gegenüber. Also er war schon mal gut, aber halt
schon immer, sage ich mal so, die letzten 2 Jahre.
Ja, er hat sich nochmal krass entwickelt. Also er hat schon viel da reingelegt.
Safe. Ja. Also, aber der war schon immer sehr, sehr, sehr gut.
Ja, der war schon mal ein sehr guter Radfahrer.
Gut für, von den Werten zu gut für den Conti-Bereich.
Ja.
Also vor 2 Jahren auch schon. Und
ich weiß noch, erste Crit mit ihm war Siegmüller-Pulheim da, als ich Amateur gefahren bin und er es erstmal ausprobiert hatte und wirklich jede Kurve, hat er selber auch gesagt, so verkackt, aber danach halt mal so übertrieben angetreten.
Ja.
Und ich bin aber hinter ihm verreckt nach 3 Runden. Das
erste Mal, sich ihn wahrgenommen war, LVM, Landesmeisterschaft NRW.
Ist er drüber gesprintet? Nee, also,
er ist losgesprintet und ich habe ihn nicht mehr bekommen. Es ging so einen leichten Kicker hoch rechts, aber auf die Zielgerade. Ich hatte auch ein echt gutes Bein, dachte so, oh, geil. Mhm. Und dann dachte ich auch, der ist U23er. Mhm. War der aber nicht. Dann
ich habe dir doch gesagt, das ist der Triathlet.
Danach.
Ja. Und dann warst du so, was?
Ja, genau. Ich dachte so, wieso hat der so einen krassen Punch gehabt? Mhm. Und er ist Dritter geworden und ich dann Vierter. Und ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass er U23-Fahrer ist und ich damit Dritter bei der LVM gewesen wäre. Aber da ist mir das erstmal aufgefallen, weil da kam ich auch nicht wirklich näher dran, muss ich sagen. Da kam keiner mehr von hinten, aber auf ihn aufgefallen bin ich auch nicht mehr.
Ja.
Und bei den Crits, das ist nicht seine Welt, aber alles andere scheint wirklich seine Welt zu sein. Und bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf.
Ja, absolut. Also das wird nochmal, ich bin gespannt, was er für eine Rolle einnehmen wird, muss, so, und wie es dann halt.
Ja gut, der Vingegaard bringt es nicht mehr, der fährt jetzt die Tour nächstes Jahr.
Das ist ja klar. Lipo gegen Anton.
Ich habe das lustigerweise, wo du einfach Lipo sagst, der ist jetzt, ich habe so ein Bild gesehen von ihm und Pogacar, so.
Ja.
Dachte so, oh, muss ja cool sein, für den Florian Lipowitz den Pogacar kennenzulernen. Dachte mir so, ja, Moment mal, Junge, das ist ja voll, also der ist halt, aber auch so in kurzer Zeit von jemandem, den man, und das muss auch eine krasse Phase sein. Du, am Anfang der Saison war der noch so, ja, ich bin jetzt eigentlich ganz gut, ich bin schon mal Volta Top Ten.
Ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr gut.
Oder sagen wir, spulen wir
noch mal ein bisschen zurück.
Spulen noch ein bisschen zurück.
Ja.
Aber dieses, auf dem Schirm bei den wirklichen Topstars zu sein,
das
ist einfach auch so ein Schritt, den der jetzt gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob er das selber schon so realisiert.
Du musst dir vorstellen,
dass der Pogacar jetzt zu Hause sitzt und denkt so, was macht gerade Lipo?
Ja, du musst
bereitet er sich auf die Tour vor, was macht der gerade im Training?
Du musst dir vorstellen, als die Dominanz von Pogacar noch nicht gebrochen war, bevor Vingegaard kam,
Genau.
Der war ja auch am Biathlon machen.
Genau, da hat er noch mit dem Gewehr durch die Gegend geschossen.
Voll crazy.
Und da hat er schon Tadej Pogacar im Fernsehen
geguckt. Ja, genau. So,
ich gucke heute Tour.
Und ja, genau. Ich gucke heute
Tour. So die Tour geguckt. Und so 3 Jahre später steht er mit ihm auf dem Podium.
Ja.
Nicht, dass er, also bei uns wird es nicht mehr passieren, glaube ich.
Ja,
aber es muss eine sehr intensive und krasse Zeit sein.
Also, genau, weil es ist mal dieses Szenario, wenn ich dir damals gesagt hätte, das.
Genau, wenn ich dir damals gesagt hätte, das.
Du stehst in, auch nicht mehr lange
oder
Zeit,
so,
in 4 Jahren bist du auf dem Podium der Tour.
Oder so den Fernseher ausschaltest, so nach der 17. Etappe der Tour 22, denkst du, oh, okay, langweilig, geh mal eine Runde Radfahren.
Ja.
Hey, ja, übrigens, 2025.
In 4 Jahren bist du da mit dem da
bist
oben.
Bist du der beste Brand Ambassador für Ministry, weil du mit diesem Gel aus der Trikotasche
wirklich Props an Lipo.
Champs-Élysées fährst.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie Lennart immer sich abfeiert, ey. Ja, Malipo, das geht perfekt.
Also nur so ein Zentimeter in die Tasche.
Genau, es sieht aus, als würde es rausfallen, tut es aber, es ist das perfekte, es wird so extra, wie bei jedem Shooting.
Es triggert dich auch so ein bisschen.
Ja, genau,
fällt sich raus.
Genau. Fällt jetzt? Fällt nicht. Also Nils hat gesagt, er sagte, ja, im Bus hängt wirklich ein, von UAE hängt ein Bild, oder wir haben so einen Fahrer und das ist ein rot angemalter Fahrer, der Lipo. Also er sagte, bei einem Interview, hier typisch ARD, so freust du dich, dass Lipo mit vorne ist? Er sagte, ja klar, freue ich mich aus deutscher Sicht, aber ist bei uns ein rot markierter Fahrer, heißt, es hängt bei uns im Bus in der Liste und wenn der fährt, heißt das, wir fahren alle hinterher. Das ist okay. Gefährlich für Pogi. Pogi hat den auf dem Schirm.
Geil, ja.
Ja. Von der Tour de France zu einer der schnellsten Rundfahrten, die noch mal krasser ist.
Du hast
ist.
Ja heute noch Themen über Themen.
Volta Portugal, mehr will ich auch gar nicht zu sagen. Aber
das wolltest du unbedingt noch loswerden. Ne?
Ja klar, das ist die geilste Rundfahrt des Jahres.
Beginnt wieder die 4. Grand Tour des Jahres. Ist das eigentlich sowas wie die Enhanced Games?
Oh Gott, ja sehr gut, stark. Stark, stark, stark. Ja. Für die, die jetzt nicht ganz wissen, was gemeint ist, Volta Portugal wird immer bestimmt von Fahrern in einem portugiesischen Team, die nirgendwo anders fahren als Portugal.
Es ist aber schon besser geworden,
ja,
seit sie da mal 2 oder 3 Teams hochgenommen haben, muss man sagen.
Das stimmt, dieser Pematec Devo-Team, also das Nachwuchsteam, Academy, so, die fahren ja. Und letztes Jahr Colin Stüssi von Team Vorarlberg, ich raff das nie.
Vorarlberg.
Ja, aber eben nicht, man sagt nämlich Vorarlberg, aber ist egal. Dann aber so Teams wie Eva Pell damals oder W52
Porto. Ich habe gerade mal zufällig 2019 aufgemacht, Beste. GC,
ja.
Auf Platz 1 einer von W52 Porto, auf Platz 3, 4 und 5
auch. Ja, genau. Und Platz 2 Eva Pell.
Genau. Oh, und dann noch Radio Populista Boa Vista. Popular Boa Vista.
Das siehst irgendwann auf Platz,
du schon,
ja.
Da gibt es so Cluster. So
und dann hast du auf Platz 16 so Fahrer wie Brice Feuillu. Also irgendwelche No-Names.
Der schon mal irgendwo eine Tour-Etappe gewonnen hat.
Genau das. Und das kannst du dir, oh, Oscar Sevilla, egal. Das kannst du dir,
aber der war sauber.
Das kannst du dir, werde ich nie vorstellen. Und der letztjährige, was war Sieger? Der Artem Nych, heißt er so, Russe, fährt für Team Anicolor Tieren 21, 74 Kilo, 1,95 Kletterer. Und klar. Wenn du dir mal seine Werte anschaust, der hat bei Strava ein paar Sachen hochgeladen, die 500 fällt einfach nicht. Der Krass. Fährt die ganze Zeit irgendwas mit 500. Das muss auch so geil sein.
Ja, wir behalten die Vuelta Portugal beim Auge. Die ist aber nicht mehr so spannend, seit der gute Raul Alacron.
Raul Alacron,
Legende. Das war die Legende da.
Ja.
Nicht mehr da starten darf, weil der halt gesperrt ist. Und das ganze Team gibt es, glaube ich, auch nicht mehr.
Ja.
Hat 22 seine letzte Saison gehabt. Ja, aber immer wieder, ich gucke auch immer wieder auf die Ergebnisse, weil es einfach sehr witzig ist und es muss auch irgendwie auch eine spannende Zeit gewesen sein.
Ja, ja, schon. Also, ja, Artem Nych übrigens auch ganz gerne Fan von 1 Minute 4 Minuten. Die 1 Minute fährt er mit 600 dann in der Höhe. Na klar.
Und die 4 Minuten mit 4,50.
Es geht, da macht er chillig, da fährt er nur 2,40.
Langweilig.
So.
Gut.
Feierabend.
Feierabend. Das sagt er einfach so salopp. Feierabend.
Danke, Ende.
Danke für eine weitere bunt gemischte Folge. Wir hören uns nächste Woche. Vielleicht müssen wir gucken, wie es mit den Urlaubsplänen korreliert. Wir versprechen mal nicht zu viel. Aber wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Haut rein. Ciao, ciao.